8 Tage nach der Weismannschen Gesellschaft ließ sich Frechter bei Cochius melden. Cochius war zurückhaltend wie immer. Frechter begann:
Herr Cochius, wir sprachen von einer Umorganisation Ihres Blattes. Ich habe nicht nur Novellen geschrieben, ich bin nicht nur Journalist. Ich habe jahrelang für die Omega-Werke die Plattenreklame gemacht, eine Zeit lang auch für Meckerflossen, fabelhafte Schwimmschuhe. Ich bin kein kaufmännischer Laie. Die Berliner Rundschau müsste man groß aufziehen. Schon der Kopf müsste ganz anders werden, viel dicker und größer. Wasserkopf sozusagen. Was ist Tradition? Gut für Schlösser und gestorbene Feudalherren. Weil ein Zeitungskopf 170 Jahre alt ist, ist er noch nicht gut für 1929. Im Gegenteil. Ich bringe Ihnen 20 Zeitungskopfentwürfe. Man müsste das Blatt auf mindestens 100.000 bringen. Dann große Annoncenwerbung. Aber Annoncen steigen nur mit der Abonnentenzahl. Abonnenten aber bringt bloß Reklame. Wenn wir der Tiergartenverwaltung einen guten Vertrag bieten, erlaubt sie sicher, dass wir auf jede Bank Berliner Rundschau in weißer Ölfarbe schreiben. Aber auch sonst. Jeden Tag eine Ecke. Wovon Berlin spricht, alles mit Namen. Sehr fein, natürlich, nicht verklatscht, aber immerhin. Dann Publikumspreise. Ich danke Ihnen, Herr Frechter. Sie haben Ideen. Und was wären Ihre Bedingungen? 30.000 Mark Gehalt und Beteiligung an der Umsatzsteigerung. Darüber könnten wir wohl einig werden. Ich hoffe, dass Sie, wie es die wissenschaftlichen Methoden der Betriebsführung jetzt verlangen, auch durch Rationalisierung Spesen sparen können.
Sicher, sagte Frechter. Auch müsste der Redaktionsstab frisch durchblutet werden. Junge Kräfte. Die guten Journalisten von 1900, die vom Atem der Zeit nicht durchstürmt sind, schreiben viel zu hoch für ein modernes Publikum. Dem Publikum ist ja übrigens alles egal. Wenn nicht die Kritiker wären, wüsste kein Mensch, was gute, was schlechte Bilder, Filme oder Bücher sind. Zeitungen werden so wenig kritisiert wie seidene Strümpfe. Übermorgen liest jeder die Bettgeheimnisse des Herrn von Trappen oder der Käthe Herzfeld lieber als Abhandlungen über die französische Politik. Keiner will sich das eingestehen, aber das Wesen des modernen Betriebsfachmanns ist es, schlummernde Bedürfnisse zu wecken. Ich hoffe, Herr Frechter, Ihre Umorganisierung kostet nicht zu viel. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie müde ich es bin, mich für diese Steuern ärgern zu lassen. Frechter sagte:
Sie haben ganz recht. Man kann nicht einerseits dem Kapitalisten die Verantwortung lassen und andererseits ihn terrorisieren. Ich garantiere Ihnen, dass mein Gehalt 10-fach herauskommt.
Sie versprechen viel. Jetzt geht's zum Sommer, aber zum Winter will ich Ihren Eintritt ins Auge fassen.
Sehr erfreut, sagte Frechter.
Ich danke Ihnen, sagte Cochius.
Also, auf Wiedersehen.
Frechter war ein Motor, der mit 1000 Umdrehungen in der Sekunde lief. Er besprach mit ein paar Leuten die Gründung einer Tonfilmgesellschaft Käsebier, um ihn Tauber gleich herauszubringen. Das Telefon klingelte, immer klingelte bei ihm das Telefon.
Frechter bitte, Tag.
Ah, Herr Direktor, morgen meinen Sie?
Morgen allerdings fahre ich nach Dresden im Flugzeug und übermorgen bin ich zu einer Konferenz in Hamburg.
Erlauben Sie einen Augenblick, ich hole lieber mein Notizbuch.
Am dritten.
Tauber, sehen Sie sich Tauber an.
Warum soll Käsebier nicht Tauber werden?
Stimme, das ist ja das Wenigste.
Wir müssen uns bloß mit dem Film beeilen. Nachtaufnahme, Tagaufnahme.
Sie müssen hinterher sein. Es muss schneller.
Was?
Kunstwerk wächst?
Ein Film wächst nicht. Ein Film wird gedreht.
Auf Wiedersehen.
Fräulein, verbinden Sie mich mit der Stadtbühne.
Ja, also was ist mit dem Kredit?
Nicht zu kriegen.
Lieber Herr, ich habe dem Titania Verlag und dem Excelsior Film einen Kredit verschafft. Der Direktor Breitfuß von der Konzernbank ist nach Genf gefahren und der Fritz Blumentopf, der ihm den Fitzke vorstellen wollte, der mit dem Patz befreundet ist, der den Kobalt kennt von der Maris-Film,
Der sagte ihm, dass Patz gerade in Dresden sitzt wegen eines neuen Tonfilms. Ich werde also mit dem Basler Schnellzug nach Genf fahren, vorausgesetzt natürlich, dass ich einen Schlafwagen bekomme, um wenigstens Breitfuß zu sprechen. Ja, lassen Sie mich mal machen. Lassen Sie mich mal machen, Sie kriegen den Kredit. Wiedersehen. Fräulein, mit dem roten Stern verbinden. Guten Tag, lieber Unstein, wie geht's denn? Hören Sie mal. Haben Sie Interesse für eine Artikelserie über die größten Geldgeschäfte seit 1750? 10 Artikel, Stück 300 Mark? Ist spottbillig. Ganz großer Reißer.
Natürlich, Herr Frechter, das ist ja eine fabelhafte Idee. Kann ich mal einen sehen?
Gern schicke ich Ihnen heute noch. Fräulein, Schuhhaus. Ja, hier, Frechter, Sie werden also die Schuhe Käsebier nennen? Ausgezeichnet. Stellen Sie große Käsebierfigur aus Pappmaché vors Geschäft. Gute Idee.
Was?
Nee? Hoffe auch gute Bezahlung. Gemacht.
Er arrangierte für geschlossene Vereine Vorstellungen Käsebiers bei der Zigarettenfabrik Käsebier, die soeben mit 50.000 Mark Kapital gegründet wurde, wurde er Reklamechef. Er lancierte die Zigarette Käsebier Melior, Käsebier Optimus, Käsebier Bonus. Aber so schnell, wie er gedacht hatte, entschloss sich Herr Kochius nicht, einen Mann, selbst eine Kanone, mit 50.000 Mark Gehalt zu engagieren. Frau Muschler machte sich für Cannes fertig. Sie wollten am 30. April fahren. Zimmer und Schlafwagen waren längst bestellt. Sie verschoben es auf den 8. Mai, weil Mitte noch eine Besprechung mit Muschler für den 6. Mai angesetzt hatte. Vorher hatte Mitte verschiedene Unterredungen. Eine mit dem Architekten Karl Weiß. Karl Weiß kam zu Mitte. Mitte sagte, »Ja, was ist mit Hohenschönhausen, ha? Ich habe die Blanketts noch nicht.« »Sie bekommen sie. Was haben Sie denn für Projekte, hm?«
»Ja, ich hätte eine große Sache für Sie. 2-Millionen-Objekt.«
»Was denn? Wissen Sie gar nichts?«
»Kommt nicht in Frage.«
»Na, Muschlers Terrain?« »Ist ja interessant.« »Wohnungen? Nein, viel mehr. Wahrscheinlich, was man jetzt so macht. Restaurants, Kino, Bar, Café.«
»So ungefähr, mhm.
Also was? Erst geben Sie mir Hohenschönhausen, gebe ich Ihnen die Kurfürstendamm-Sache.«
»Sie sind deutlich.«
»Na was denn? Warum nicht? Mitte ist immer deutlich. Warum so mit der frisierten Schnauze?«
»Ja, ich meine nur so. Wenn's wird, wie viel Prozent von der Bausumme?«
»3, habe ich gedacht«, sagte Mitte. »Sagen wir 3,5%.«
»Und Sie lassen mich in die Preise eintreten?«
»Gut«, sagte Karl Weiß. »Wann sehe ich Sie mal im Rebenwäldchen, ha? Zur Jagd?« sagte Mitte.
»Gern, im Sommer.«
»Ich will bald dort mal ein Krebsessen geben, mit Maibowle.«
»Gemacht, mit Dank«, sagte Karl Weiß.
»Also auf Wiedersehen.«
»Also auf Wiedersehen.«
Otto Mitte hatte ferner eine Unterredung mit seinem Schwiegersohn Eckhard Rübe.
»Es tut mir leid«, sagte Mitte, »aber ich kann dir den Bau nicht geben.«
»Erlaube, Papa. Ich habe ihn dir doch durch Kaliski gebracht.«
»Ich erlaube gar nichts. Wer ist Rübe? Glaubst du, man hätte sich an dich gewandt, wenn du nicht mein Schwiegersohn wärst?«
»Wahrscheinlich doch. Kaliski kannte mich.«
»Ach du mit deinen Juden.«
»Erlaube, das ist eine rein geschäftliche Beziehung, mir gleich. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Ich bekomme von meinem Parteigenossen Karl Weiß einen Auftrag mit Hauszinssteuermitteln, der mindestens vierfach so groß ist wie dein ganzer Kurfürstendamm. Aber ich bekomme ihn nur, du verstehst?«
»Verstehe. Aber dafür verschacherst du mir die Möglichkeit, einen großen Bau zu machen. Red nicht so große Töne. Mit Schachern und so. Sei friedlich, ja? Ich zahle dir eine Vermittlungsgebühr aus meiner Tasche und morgen fahren wir mit dem Auto nach Rebenwäldchen. Hm?
Was macht Jutta?«
»Ja, es geht ihr gut.
Und Eckbert?«
»Auch, soweit ich weiß.
Was macht die alte Dame?
Ja, sie hat in ihrem Verein zu tun.
Na, lass man. Also nicht für ungut.
Ja, auf bald.
Rübe war beleidigt, aber da er von Hause aus faul war, genügte es ihm, Vorsitzender der Zeutner Künstlervereinigung zu sein, einen langen blonden Spitzbart zu tragen und ein schwarzes Samtjackett und eine gediegene Rente von Otto Mitte. Mitte telefonierte mit Muschler, teilte ihm mit, dass er einen anderen Architekten genommen habe. Karl Weiß, wird Ihnen egal sein, ha? Muschler war's total egal. Er bat nur am 6. um die Unterredung. Sie fand statt. Einerseits waren da Bankier Muschler und sein würdevoller Rechtsanwalt Dr. Löwenstein, andererseits Otto Mitte, der Architekt Karl Weiß und ein Jurist, Assessor Matukat. Mitte legte ein glänzendes Finanzierungs- und Rentabilitätsprogramm vor. Die reinen Baukosten sollten 1 Million betragen, schlüsselfertig inklusive Architektenhonorar. Dazu 100.000 Mark für Garagen. Das Theater sollte 250.000 Mark kosten.
Ja, vergessen Sie nicht die Nebenkosten, rief Muschler. Zinsen. Damnum.
Dr. Löwenstein sagte, Behörden- und Notariatskosten. Alles in Schuss, sagte der Assessor nochmal. Dafür 97.000 Mark.
Ja, wollen wir vorsichtig rechnen, sagte Muschler. 110.000 Mark. Also im Ganzen 1.210.000 Mark. Und wie die Einnahmen?
Otto Mitte las vor.
180 Zimmer. Das Zimmer 1.000 Mark im Jahr, gleich 180.000 Mark. 2 Läden 11.000 Mark. Theaterpacht gleich 50.000 Mark. Garagen gleich 19.000 Mark. Hm? Na, na, rief Muschler.
Otto Mitte sagte, selbst bei 25.000 Mark Pacht,
und Sie werden doch 3.000 Mark im Monat Pacht bekommen,
Ja, das sicher.
Immer noch glänzende Rentabilität. 20 Garagen a 75 Mark gleich 900 Mark. Die Garage im Jahr und Kosten abziehen immer noch 19.000 Mark im Jahr. Nehmen Sie einen Bleistift, Herr Muschler.
Stimmt, sagte Muschler.
Dazu, sagte Mitte, kommt noch der Überschuss aus dem Tanken. Die Garageninhaber müssen verpflichtet werden, von uns den Betriebsstoff zu entnehmen. Rechnen Sie nochmal 20 Liter und 10% Verdienst, ergibt sich rund 10.000 Mark. Ist 245.000 Mark Reineinkommen. Nun die Verzinsung. Für die erste Hypothek 68.000 Mark. Den Rest finanzieren wir aus Mieterzuschüssen. Pro Zimmer 1.000 Mark, Mietzuschuss sind 180.000 Mark. Brauchen wir noch 230.000 Mark zu 12% als zweite Hypothek, die ich gebe. Haben wir 60.000 plus 27.000 Mark. Hierzu noch Unkosten 45.000 Mark. Das ist 140.000 Mark. Ziehen Sie ab 245.000 Mark minus 140.000, bleiben rund 100.000 Mark Reineinkommen. Bitte? Da werden wir doch das Kind schon schaukeln.
Dagegen ist nur zu sagen, sagte Muschler, werden wir die Mieten bekommen? Ich meine, werden wir die Pacht bekommen? Wir haben überhaupt noch nicht mit Käsebier gesprochen.
Ah, oh, den kriegen wir schon, sagte Mitte. Und die Mieten? Kleinigkeit. Nirgends steht was leer. 5- und 6- und 4-Zimmerwohnungen stehen nicht leer. Bei der Wohnungsnot? Nö.
Garantieren Sie?
Ich garantiere.
Meine Herren, lassen Sie mir die Rentabilitätsberechnung da.
Und das Projekt? Sagte Karl Weiß.
Ach ja, das Projekt. Daran hätte ich fast vergessen. Ich reise jetzt nach Cannes. Ich will mir das alles noch durch den Kopf gehen lassen. Na ja, gut, aber lassen Sie sich nicht zu lange Zeit, ja? Sagte Mitte dröhnend. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Eine Hypothek von 800.000 Mark zu 8,5% kriegen Sie nicht so schnell. Und jemanden wie Otto Mitte auch nicht. Na, wir werden hoffentlich zusammenkommen.
Auf Wiedersehen, gesunden Hops, sagte Mitte in seiner burschikosen Art.
»Na, was ist?« fragte abends Frau Muschler.
»Ja, wenn die Rechnung stimmt, 100.000 Mark im Jahr Reingewinn.«
»Himmlisch«, rief Frau Muschler.
»Ich habe noch Oberndorfer gestern gesprochen, der sagt, das Projekt wäre schlecht.«
»Aber wenn wir 100.000 Mark im Jahr verdienen?«
»Ja, die Zeiten können sich ändern. Die Wohnungen kosten 4, 5 und 6.000 Mark.
Das ist doch nicht schlimm. Ich glaube, unsere Villa kommt uns noch viel mehr.«
»Schäfchen, allerdings.
Oberndorfer meint, ich sollte 1,5, 2,5 und 3,5 Zimmerwohnungen bauen.
Aber ich bitte dich, du kannst doch keine Proletarierwohnungen bauen. Den Ärger.
Ja, ich denke ja auch nicht daran. Aber Oberndorfer meint, Leute, die früher 5 Zimmer hatten, ziehen jetzt in 2 oder 3.
Ach, Unsinn. Unsere Bekannten leben doch alle noch so wie früher.
Die Margot Weismann sucht Wohnung im Alten Westen. Sie will in die Drake oder Rauch oder Hohenzollernstraße.
Ah, ist schwer zu finden.
Na siehste, sag ich auch. Wir haben uns heute bei der Modenschau von der Marbach getroffen. Himmlische Sachen. Die Margot nimmt auch bei der Herzfeldstunde.
Mhm. Ja, das ist eine interessante Person. Riesig witzig und bildschön.
Na, so schön finde ich sie nicht.
Doch, doch.
Der Klaus Waldschmidt macht ihr den Hof.
Mhm, gute Partie. Den soll sie sich halten.
Erstens, meint Margot, die alte Waldschmidt würde sie umbringen. Und zweitens denkt sie gar nicht daran. Sie will ihre Freiheit genießen. Weißt du, sie soll was mit mir Mann haben.
Was?
Dem alten Schriftsteller?
Der ist noch gar nicht so alt. Der soll sehr geistreich sein.
Ja, sie soll überhaupt mehr in Künstlerkreisen verkehren. Margot zieht das auch vor. Denke, denke dir, sie ist immer noch mit dem Attaché befreundet.
Na, was ist schon sein kleiner Legationsrat?
Aber aus Spanien.
Nicht aus Südamerika, wie wir alle dachten.
Schön. Ich lasse ihr das Vergnügen.
Übrigens muss ich mir noch einen Hut morgen kaufen.
Aber Mausi, bei den Zeiten.
Du sagst das so. Wenn ich in Cannes sehe, dass ich ihn brauche, ist es in Cannes noch viel teurer als hier.
Na ja, kauf ihn dir. Siehst du, du bist ein Guter.
Und wenn das mit dem Haus wird?
Na, es ist noch nicht so weit.
Am Abend reisten Muschler und Frau nach Cannes. Die Kinder blieben mit dem Fräulein in Berlin. Oberndorfer arbeitete ein Projekt aus, Karl Weiß ebenfalls. Oberndorfer schrieb an Muschler ein ausführliches Gutachten. Das Karl-Weiß-Projekt sei nicht besonders glücklich, die Freifläche sei verzettelt, von 179 Zimmern seien 66 gleich 37% Hofzimmer. Die Zimmer nähmen nur 47% der bebauten Fläche ein, so viel sei für Flure und Treppen und ungünstige Lichthöfe verbraucht. Fast jede Wohnung habe Fehler, dunkle Flure und Dielen und schlecht belichtete Zimmer. Badezimmer ohne direktes Licht und ohne Lüftungsmöglichkeit, geringe Zimmergrößen und ungünstige Form. Oberndorfer schrieb: Derartige Luxuswohnungen dürfen nur einen Fehler haben, und das ist ihr Preis. Kommt noch der geringste Fehler hinzu, so sind sie unvermietbar. Er schrieb das sorgfältig und zuverlässig, wie er war, nach bestem Wissen und Gewissen. Zu gleicher Zeit mit Oberndorfers Brief kamen zwei Briefe der Auskunft Tai bei Muschler an. Eigentlich war es ja überhaupt lächerlich gewesen, sich über Otto Mitte zu erkundigen, aber ein Kaufmann macht nicht so große Geschäfte, ohne eine Auskunft einzuholen. Gut für 100.000 Mark Kredit. Damit war für Muschler eigentlich der Fall erledigt. Doch schrieb der alte Meier und vor allem sein Sozius Gustav Frechheim, sein alter, übervorsichtiger Onkel, sie könnten sich den Oberndorferschen Bedenken nicht entziehen.